Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Gesundheitszustand des Papstes, polymikrobielle Infektion der Atemwege, Therapie angepasst. Leiter des Internationalen Jesuitenflüchtlingsdienstes sagt, Wegfall der Hilfsgelder aus den USA bedroht weltweit lebenswichtige Hilfsprojekte. Und München, ökumenischer Trauergottesdienst für Opfer des Attentats. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Die neuesten Ergebnisse der Untersuchungen, denen sich Papst Franziskus im Gemelli-Krankenhaus in Rom unterzogen hat, haben eine polymikrobielle Infektion der Atemwege, also eine Infektion mit verschiedenen Krankheitserregern, aufgezeigt. Die Therapie sei entsprechend angepasst worden, während die Genesung einen angemessenen Krankenhausaufenthalt erfordere, teilte der Pressesprecher des Vatikans am Montagmittag mit. Franziskus telefonierte unterdessen auch mit Gaza. Die Generaudienz am Mittwoch fällt aus.
Die Ergebnisse der in den letzten Tagen und heute durchgeführten Untersuchungen haben eine polymikrobakterielle Atemwegsinfektion gezeigt, die zu einer weiteren Anpassung der Therapie geführt hat. Alle bisherigen durchgeführten Tests deuten auf ein komplexes klinisches Bild hin, das einen angemessenen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen wird. Mit diesen Worten informierte das Pressebüro des Heiligen Stuhls an diesem Montag über den aktuellen Gesundheitszustand von Papst Franziskus, der seit Freitag, 14. Februar, in der Gemelli-Klinik untergebracht ist. Vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus hatte der Papst trotz seiner Krankheit sein tägliches Audienzprogramm ohne Abstriche absolviert. Einziges Zugeständnis an seine Beschwerden war die Verlegung der Besuche in sein Vatikan-Domizil Casa Santa Marta. In der vergangenen Nacht, der dritten seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus, habe der Papst jedoch gut geschlafen, eine ruhige Nacht verbracht und heute Morgen, wie in den vorigen Tagen, gefrühstückt, erklärte der Pressesprecher Matteo Bruni am Montag gegenüber Journalisten. Die Therapien gehen natürlich weiter, fügte Bruni hinzu. Weitere medizinische Informationen zum Gesundheitszustand des Papstes werde es voraussichtlich nach 17 Uhr geben, hieß es. Der Papst bleibe also auch weiterhin unter ärztlicher Kontrolle, betont der Sprecher. Derzeit gäbe es auch keine konkreten Prognosen zur Entlassung aus dem Krankenhaus. Die Ärzte hatten dem Papst unterdessen absolute Ruhe verordnet, bestätigt der Direktor des Pressebüros. Auch das traditionelle Mittagsgebet, das Franziskus bereits an einem früheren Krankenhausaufenthalt auf Anraten der Ärzte nicht gehalten hatte, fiel deshalb am Sonntag aus. Allerdings hatte er einige Grußworte zum Angelus vorbereitet, die schriftlich verbreitet wurden. Darin dankt Franziskus auch für die zahlreichen Genesungswünsche und Gebete, die ihn an diesen Tagen begleiten. Wie in einem Statement aus dem Vatikan weiter präzisiert wurde, wird auch die Generalaudienz am kommenden Mittwoch, 19. Februar 2025, ausfallen. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme wollte der Papst jedoch nicht auf den regelmäßigen Kontakt mit der Pfarrei der Heiligen Familie in Gaza verzichten. Mit einem Anruf pünktlich um 19 Uhr bei der Pfarrei, bei Pfarrer Pater Gabriel Romanelli und allen Flüchtlingen der Pfarrei und des Kollegs. Das bestätigte Romanelli im Gespräch mit Vatican News. Der Heilige Vater hat uns an den ersten Tagen seines Krankenhausaufenthalts angerufen. Die Leute warteten wie immer um 20 Uhr Ortszeit Gaza und obwohl wir einen Stromausfall in ganz Gaza City hatten, bestand er darauf, uns über einen Videoanruf zu kontaktieren. Er fragte uns, wie es uns gehe, wie die Situation sei und sandte uns seinen Segen. Die Menschen drückten ihm ihre Verbundenheit aus und er dankte und segnete sie. Seine Stimme habe müder als sonst geklungen, berichtet argentinische Priester. Er selbst sagte, ich muss mich erholen. Aber seine Stimme war klar und er hörte uns gut zu, betonte Romanelli. Am Sonntagabend habe der Papst hingegen eine Kurznachricht auf das Handy des Geistlichen geschickt. In der Gemeinde der Heiligen Familie habe eigentlich niemand mit einer Kommunikation mit dem Papst gerechnet. Angesichts der Nachricht und der Information des Heiligen Stuhls über seine Behandlung wegen der Bronchitis. Doch Bergoglio habe sich dennoch gemeldet. Er schickte mir eine kleine Nachricht, in der er sich für die Nähe und die Gebete bedankte und mit seinem Segen erwiderte. Die Gebete gehen unaufhörlich weiter, betonte Romanelli. Wir hoffen, dass die Genesung bald erfolgt und er nach San Pietro zurückkehren kann, um seine Mission und seine Arbeit fortzusetzen. Seit Freitag wird die Öffentlichkeit täglich über den aktuellen Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts informiert. Maximilian Seidel für Radio Vatikan.
Der Leiter des Internationalen Jesuitenflüchtlingsdienstes, der deutsche Jesuit Michael Schöpf, sieht im Wegfall der Hilfsgelder aus den USA nicht nur viele lebenswichtige Hilfsprojekte für Geflüchtete weltweit bedroht. Aus seiner Sicht zeigt sich hier auch der Beginn einer sich verschiebenden Weltordnung. Gudrun Seiler sprach mit Bruder Michael Schöpf.
Konkret haben wir am 24. Januar einen Brief von der US-amerikanischen Regierung bekommen, dass alle unsere Projekte, die von ihr finanziert werden, sofort eingefroren werden müssen. Das betrifft 9 Projekte in 9 Ländern mit einem jährlichen Volumen von insgesamt 18 Millionen Dollar. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, in Tschad, die Schulen, wie können die am Freitag schließen und am Montag weitergeführt werden. Im Irak, wo wir mit traumatisierten Personen, Personen, die einen Genozid erlebt haben, arbeiten, wie kann man denen sagen, am Montag gibt es keinen mehr, der mit dir weiter sprechen kann über das, was du erlebt hast. Die Weise, wie die neue Politik umgesetzt wird, hat in sehr abrupter Weise das Leben von mehr als 100.000 Menschen, mehr als 100.000 Geflüchteten von einem Tag auf den anderen zum Stillstand gebracht.
Das sind jetzt so die allerersten Auswirkungen. Sie sind in vielen von diesen Ländern, die Sie da genannt haben, ja auch regelmäßig unterwegs. Was steht jetzt noch zu erwarten, wenn diese Gelder aus den USA nach wie vor eingefroren bleiben?
Zunächst erwarten wir eine zweite Welle, weil wir ja auch Projekte mit anderen Partnern haben, zum Beispiel mit UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, mit anderen Organisationen, die genauso von der Entscheidung der amerikanischen Regierung betroffen sind. Was wird mit den Geldern passieren und wie werden diese Organisationen sich entscheiden, die Projekte weiterzuführen? Ich rechne also nochmal mit einem deutlichen Anstieg des Volumens. Und gleichzeitig steht am Horizont die Frage, wie wird es weitergehen, wenn die Gelder auf Dauer nicht zur Verfügung stehen.
Welche Perspektiven zeichnen sich da ab aus Ihrer Sicht?
Hier ist es, glaube ich, ganz einfach so, dass niemand diese Hilfe ersetzen kann. Natürlich kann die Europäische Union, können einzelne Länder ihre Etats ein Stück weit aufstocken. Der Prozentsatz, der Anteil der amerikanischen Regierung an den Entwicklungsgeldern weltweit liegt bei über 40%. Das heißt, da kann man sich vorstellen, dass es dafür keinen Ersatz gibt. Deswegen sind die Auswirkungen, glaube ich, auch nicht nur auf der Projektebene zu suchen, sondern auf der Ebene, wie sich unsere Weltordnung dadurch verändert, dass es eben keine wertebasierten Entscheidungen mehr gibt.
Und wie, in welche Richtung sehen Sie das gehen, dass mit dieser Weltordnung, die sich gerade im Begriff ist zu verändern, mit der neuen US-amerikanischen Regierung und auch anderen Entwicklungen?
Ich glaube, die Message, die wir durch den Umgang mit Entwicklungsgeldern und Flüchtlingsprogrammen erhalten haben, ist sehr klar. Die Gelder sollen überprüft werden im Hinblick auf die Frage, ob sie US-amerikanischen Interessen dienen. Das heißt, wir treten in eine Weltordnung ein, die meine Kollegen in Washington transactional nennen. Wir sitzen am Verhandlungstisch und derjenige, der nichts zum Verhandlungstisch mitbringen kann, ist auch nichts wert und hat keinen Platz am Verhandlungstisch. Als Begleiter von Geflüchteten erleben wir das natürlich am ersten, weil logischerweise die eine der Gruppen sind, die an diese Verhandlungstische nichts mitbringen können. Von daher steht die Frage nach der menschlichen Würde auf dem Programm. Die Message ist, ich bin mehr wert als du. Und deswegen, wenn du nichts dazu beitragen kannst, was mich interessiert, bist du im Grunde genommen wertlos.
Was ist der Appell, den Sie in dieser Situation jetzt heute konkret gerne lancieren möchten?
Ich möchte wirklich alle bitten, in dieser extremen Notsituation zumindest, soweit es möglich ist, den Fortgang der Projekte zu unterstützen. Wir sind sehr dankbar für jeden, der in dieser aktuellen Situation etwas spenden kann, auch auf unserer Webseite. Und ich möchte Sie dazu ermutigen, wenn Sie bisher andere Entwicklungsorganisationen, Flüchtlingshilfsorganisationen unterstützt haben, die in einer ähnlichen Lage sind, auch diese zu ermutigen, auch diese zu unterstützen. Es ist wichtig, dass wir alle zusammen den Geflüchteten ins Gesicht sehen können und sagen können, eure Würde zählt nach wie vor. Außerdem ist es auch wichtig, zu sehen, wie eine neue, nicht wertebasierte Weltordnung durchgesetzt werden soll. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, ist es jetzt der Zeitpunkt, darüber nachzudenken und mit den politisch Verantwortlichen darüber zu sprechen.
Vielen Dank, Bruder Michael Schöpf, Leiter des Internationalen Jesuitenflüchtlingsdienstes.
Im Münchner Liebfrauendom findet am Montagabend um 18 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlags in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Gemeinsam trauern wir um das zweijährige Kind und seine Mutter, die dabei ihr Leben verloren haben, und beten für sie und die Verletzten, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Wir trauern gemeinsam, wir halten gemeinsam den Schmerz aus und wir geben einander Kraft dadurch, dass wir zusammenstehen. Niemand muss diese Last alleine tragen. Die Gemeinschaft kann tragen, wenn das Leben untragbar erscheint, sagte Landesbischof Christian Kopp. Kopp wird den Gottesdienst gemeinsam mit dem katholischen Münchner Kardinal Reinhard Marx gestalten. Dazu kämen außerdem Imam Benjamin Idris von der Penzberger Moschee, der mit einem Totengebet der beiden Verstorbenen gedenken werde, und ein jüdisches Gemeindemitglied, das ein Psalmgebet spreche, hieß es in einer Mitteilung. Und wir blicken nach Afrika, genauer gesagt in die Demokratische Republik Kongo. Die Geschäfte sind immer noch geschlossen, aber es sind trotzdem einige Leute auf der Straße zu sehen, wenn auch wenige. Seit dem 16. Februar hört man keine Schüsse mehr. Bukavu lebt in einer scheinbaren Ruhe nach seiner Einnahme durch die M23-Truppen und die ruandische Armee, berichtet eine Quelle aus der Kirche vor Ort, laut der vatikanischen Nachrichtenagentur Fides, aus der Hauptstadt des Südkivu im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Die Stadt wurde nach einem Vorstoß aus der benachbarten Provinz Nord-Kivu erobert, deren Hauptstadt Goma Ende Januar in die Hände der M23 gefallen war. Zuvor war der Flughafen von Kavumu, etwa 30 Kilometer von der Stadt entfernt, eingenommen worden, bevor der Vorstoß auf Bukavu begann. Wie die Kirchenquelle weiter sagte, nur Erzbischof François-Xavier Marois Rousengo sprach und bat darum, Bukavu das gleiche Schicksal wie Goma zu ersparen, wo der Eintritt der ruandischen Truppen und der M23 ein Massaker verursachte. Und zurück in den Vatikan. Ein Außenstehender, der die Schwelle zwischen Innen und Außen überschreitet und so ein Gefühl der Gemeinschaft nicht nur hervorruft, sondern auch selbst erlebt. Diese Erfahrung wollte der chinesische Künstler Pei Ming mit seinen Porträts der Häftlinge im römischen Gefängnis Regina Celi vermitteln. Sein Werk wird derzeit in der Ausstellung Conciliazione 5 gezeigt.
Für ihn sei es eine Erfahrung gewesen, die er nie vergessen werde, so der in Shanghai geborene und in Frankreich ausgebildete Künstler Yan Pei Ming, sichtlich bewegt bei seiner Ankunft im Gefängnis Regina Celi am Tag vor der Eröffnung der Ausstellung, um den Häftlingen die entstandenen Werke zu zeigen. Die Menschen, die er während seiner wochenlangen Arbeit von Fotos abgezeichnet hatte, habe er beim Überschreiten der Schwelle sofort wiedererkannt, berichtet er im Gespräch mit Vatican News. Ich habe mit ihnen einen Monat lang auf Distanz zusammengelebt. Und jetzt waren sie da. Ich habe sie am Eingang gesehen und gedacht, ah, das ist er. So der Künstler, der für die Häftlinge ein besonderes künstlerisches Interesse hegt. Aber nicht nur für sie, sondern alle Menschen im Gefängnis, alle zusammen. Da gibt es die Wärter, die Freiwilligen, den Priester, die Ärzte. Das gibt dem Gefängnis eine andere Perspektive. Denn im Gefängnis kann es nicht nur die Häftlinge geben. Da sind die Menschen drumherum, eine Gemeinschaft. Das heilige Jahr, das die katholische Kirche aktuell begeht und das den Grund für diese ungewöhnliche künstlerische Zusammenarbeit darstellt, bezeichnet Yan Pei Ming als Hoffnung für unsere Menschlichkeit. Die Kunst ist bedeutsam, denn die Menschheit vergeht, die Kunst bleibt. Das bedeutet, dass Kunst ewig sein kann, viel länger als unsere Menschlichkeit, denn unser Leben ist sehr kurz. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Weitere Nachrichten, Informationen, Videos und Umfragen finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.